natürlich weiblich möglich. Direkt aus der Gynäkologiepraxis. Wenn das Kind in Steißlage liegt, also nicht mit dem Kopf drinnen ist, um durch den Geburtskanal zu kommen, sondern mit den Füßen oder mit dem Füdli, muss man dann einen Kaiserschnitt machen? Das frage ich heute den Werner Stadlmeier. Spoiler, nein, muss man nicht. Der Werner Stadlmeier ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe und spezialisiert auf Psyche. Er arbeitet in der Hirslandenklinik und hat eigene Praxis in Aarau. Ich bin Carla Keller, Mutter und Podcasterin und darf da Fragen stellen. Bei 3-5% der Frauen liegt das Baby am Ende der Schwangerschaft in der sogenannten Beckenendlage oder eben Steißlage. Meistens wird er dann zum Kaiserschnitt geraten. Ist übrigens bei mir auch so gewesen. Warum?
Ja, also zunächst noch mal kurz auch zu diesen Zahlen und vielleicht auch, warum es durchaus Sinn macht, dass wir miteinander darüber reden. In unserer Praxis, wir haben 13% aller Geburten mit Steißlagen, weil wir auch dafür gesucht werden und dadurch natürlich über die Jahre uns mehr und mehr haben auch mit diesem Thema gut auseinandersetzen können. Jetzt, warum gibt es eine einfache Antwort. Der Hauptunterschied zwischen einer Kopflagengeburt und einer Steißlagengeburt ist dieser Moment zum Schluss, wo man Sorge hat, es könnte der etwas dickere Kopf, nachdem der Körper geboren ist, stecken bleiben. Und dieser letzte Moment von den letzten 2-3 Wehen ist der einzige Unterschied zwischen einer Kopflagengeburt und einer Steißlagengeburt. Wenn man eine Kopflagengeburt hat und der nachfolgende Teil, sprich dann das Körperle, kommt nicht gleich raus, dann hat man doch immerhin 5-7 Minuten Zeit, bevor das Kind danach geboren sein sollte, weil es sonst auch in Sauerstoffnot kommt. Bei der Steißlagengeburt sind es etwa 3-4 Minuten, die man da Zeit hat. Aber immer erst ab dem Moment, wo wirklich das Körperle draußen ist. Und das ist relativ viel Zeit. Aber dieser Moment ist der, der am meisten Sorge macht.
Und dann hört man ja auch, ja, die Herztöne könnten dann abfallen und so, es wird gefährlich. Wie schätzt du denn die Situationen amigi, oder was macht ihr denn, um das zu verhindern?
Also du kannst es nicht ganz verhindern. Was man eigentlich tun sollte, deshalb, weil man weiß, dass zum Schluss so eine Drucksituation entsteht. Man sagt einfach von außen gesehen immer, sobald man die Schulterblätter vom Kind sieht, ab dem Moment drückt das Köpfle mehr auf die Nabelschnur. Bis dahin vorher, wie gesagt, ist das eine normale Situation. Und wenn ein Kind vorher keine Belastung hatte, sondern ganz adäquat im Geburtsprozess war, dann hat es die Reserven, um tauchen zu können. Ich nenne das immer tauchen, weil das ist so ein adäquates Bild, was wir auch tun müssen. Wir können dann eben, wenn wir unter Wasser sind, nicht schnaufen, aber wir halten es gut aus, sind danach aber vielleicht auch ein bisschen erschöpft und müssen dann tief durchatmen. Und so geht es dem Baby auch. Manche schreien sofort, wenn sie da kommen, und denen macht es gar nichts. Und andere brauchen vielleicht eine halbe Minute bis Minute, bis sie dann richtig durchscheinen. Das ist dann diesem Moment geschuldet, wo die Nabelschnur mehr gedrückt wird als beim Kopflagenkind.
Wird denn zu einem Kaiserschnitt auch vielfach geraten, weil es halt einfach wie so einfacher ist? Und eben, das Kind kommt auf die Welt, es schreit gerade, es muss nicht nur tauchen, sondern es kann einfach schwimmen.
Ja. Es ist natürlich jetzt eine lange Debatte und unser Gespräch ist dafür jetzt nicht ausgelegt, um so tiefschürfende Fragen dann anzugucken. Aber es gab im 2000 einen Artikel von einem Wiener Professor, Huslein, der hat gesagt, Steißlage ein gelöstes Problem, immer Kaiserschnitt. Und weil man bei dieser Steißlagengeburt wahrscheinlich, sage ich jetzt mal schon, gute Nerven haben muss, und viele, die nicht haben, beziehungsweise auch nicht einsehen für sich selber, dass das normale Gebären ein hoher Wert ist, eine hohe Bedeutung hat. Diese Personen, die beziehen sich dann auf diesen ja fast dogmatischen Artikel, der heute im deutschsprachigen Raum die Basis für das gesamte Verhalten ist. Und es ist effektiv so, dass nach 25 Jahren dieser Doktrin sehr, sehr wenig nur noch die Fachärzte und Ärztinnen sind, jemals Steißlagengeburten gesehen, geschweige denn selbst und eigenverantwortlich geleitet haben. Jetzt in meinem Berufsleben seit 2008, wenn ich alle dokumentierten vaginalen Steißlagengeburten zusammenzähle, dann sind es knapp 250 Frauen, die ich mit Steißlagen betreut habe. Und das ist eben eine relativ hohe Zahl.
Aber du führst ja auch Buch, du hast eine ganze Liste. Ich bin gespannt, ob man eigentlich auch noch mal ein bisschen die Liste analysieren und so. Was hast du auch für Erlebnisse gehabt bei diesen 250 Steißlagengeburten, eben weil ihr so spezialisiert drauf sind? Ein Erlebnis, weißt du, weil man dann sagt, nein, das geht nicht und nachher kommen die Frauen zu dir.
Also, wir haben ja immer wieder, ich sage ja auch nicht, dass es nicht bei mir auch, eine Frau, die beginnt mit vaginaler Steißlagengeburt, etwa 25% brauchen einen Kaiserschnitt. Und das ist dann etwas, was wie unter der Geburt entschieden werden muss. Und ich sage immer so, diese 25%, die tun sich so zu 2/5 zusammensetzen aus Geburtssituationen, wo die Frau am Anfang kommt und schon früh in der Eröffnungsperiode es dem Kind nicht gut geht und man der Frau aus dem Grund raten muss, aufzuhören und dass man in aller Ruhe umstellt auf einen Kaiserschnitt. Das ist eigentlich völlig gleich, wie wenn sie eine Kopflagensituation hätte. Dann gibt es die zweiten 2/5, wo die Frauen zwar sehr gut in die Wehen kommen, die Eröffnung geht gut, aber das Baby rutscht dann einfach bei offenem Muttermund nicht ins Becken rein. Und da hört man dann nach 1-2 Stunden einfach auf. Man wird das nicht irgendwie forcieren, sondern sagt sich, okay, wenn das nicht von allein natürlich harmonisch geht, dann ist vielleicht irgendwas nicht in Ordnung und man hört auch auf. Und die letzten 1/5, das sind dann Geburten, die ein bisschen angespannter verlaufen, weil das Baby rutscht runter, aber es fängt schon früh an, mit den Herztönen zu reagieren. Und man muss dann sehr, sehr gut abschätzen, habe ich das Gefühl, wenn jetzt der Gebärprozess noch eine halbe, dreiviertel Stunde dauert, ob das Baby da genügend Reserven hat. Wir haben ja eben diesen letzten Moment, von dem wir da gesprochen haben, den es ja noch gar nicht erreicht hat. Und wie schätze ich das dann ein? Und da gibt es etwa ein 1/5 von diesen 25%, wo ich dann sage, wir hören lieber auf und tun in Ruhe zum Beispiel die Wehen mit einem Medikament unterbrechen, damit das Kind nicht gestresst ist und tun dann in 10, 15, 20 Minuten einen Kaiserschnitt machen. Auch das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich ganz, ganz selten sogenannte Notfall-Kaiserschnitte, obwohl man dieses Wort permanent benutzt, das ist für mich ein ungeplanter, langsamer Kaiserschnitt. Der Not-Kaiserschnitt, das ist wirklich etwas, wo man sagt, wenn ich in 10 Minuten das Kind nicht draußen habe, stirbt jemand und dann muss man vielleicht auch mal eine Intubation machen. Intubationen habe ich, ich kann sie sicher an einer Hand abzählen. Die waren enorm selten. Das heißt, normalerweise kann man immer entweder Spinale oder die PDA benutzen.
Hast du auf deiner Liste auch Geschichten von Frauen, die beim ersten Mal zum Beispiel eine Steißlagegeburt hatten und dann Kaiserschnitt oder wo man gesagt hat, hey, du musst sicher einen Kaiserschnitt machen, dann sind sie zu dir gekommen, dann hat es irgendeine Wendung in der Geschichte?
Also das ist relativ häufig. Also das ist dann manchmal so, die Frauen sind sich dessen nicht ganz so bewusst, sind so, denken, ja, der Arzt oder die Ärztin sagt schon lang, ja, also wenn, dann gibt's halt einen Kaiserschnitt, dann fängt man an zu planen, wann wollen sie denn? Und plötzlich meldet sich in ihr etwas, wo sie sagt, das kann ich nicht mitmachen, ich sehe mich einfach nicht so, dieses Geplante, ich kann das nicht, ich muss nochmal schauen, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Und die springen dann sozusagen manchmal dem OP-Tisch von der Schippe sozusagen, und uns oft sehr kurzfristig kommen und sagen, ich möchte nochmal beraten werden. Und das ist dann natürlich rein organisatorisch manchmal kleine Herausforderung, aber das ist immer wieder so eine Situation, ja. Geplant und die Frau kriegt erst, und das ist auch überhaupt meine Wahrnehmung, dieses Bedürfnis nach vaginaler Geburt ist etwas, was anfängt während der 32., 34. Woche erst zu wachsen. Es ist vorher gar nicht so präsent und deswegen ist es auch so destruktiv, wenn sie schon in der 20. Woche die Sektion aufgeschwätzt bekommt. das ist ganz, ganz schwierig, weil sie dann nicht in dieses Bedürfnisgefühl, in die Entwicklung von diesem Bedürfnis wachsen kann.
Wieso sind eigentlich die einen Babys dann mit dem Füdli oder mit dabei gegangen und dreht sich einfach nicht?
Ja, dazu gibt es 10 oder 15 Hypothesen. Und wenn man in der Medizin 15 Hypothesen hat, weiß man, dass es niemand weiß. Also es ist, die einen sagen ja, weil das Baby irgendein Problem mit dem Gleichgewicht hat und deswegen denkt, oben ist unten und unten ist oben. Oder bei der Erstgebärenden, weil es so wenig Platz hat, kann sich nicht drehen. Bei der Mehrgebärenden, weil der Bauch so weich ist, kann sich so viel drehen. Also es werden permanent irgendwelche Hypothesen hin und her überlegt. Ich kann nur sagen, ich weiß es auch nicht, aber ich kann ausschließen, dass die Kinder krank sind. Weil das ist ja eine Hypothese, vor der die Menschen auch Angst haben, neurologische Störung oder so etwas. Das hat keinerlei Hinweise drauf, obwohl diese Hypothese immer im Raum schwebt.
Mhm. Und hast du als Abschluss noch vielleicht so einen Tipp, wenn die Frau genau in dieser Situation ist, so ein Kind ist in Steißlage und okay, in dem Fall ist es auch möglich, vaginal zu gebären, aber wie, dass sich das Kind doch noch dreht?
Ja, wir haben natürlich die Möglichkeit zu versuchen, über die Bauchdecke das Baby dazu zu bewegen, sich zu drehen. Die Erfolgsquote ist etwa 30 bis maximal 50%, wenn man das versucht. Es ist etwas, wo man sehr vorsichtig vorgehen kann und deswegen nicht irgendwelche Schmerzen macht. Ich gehe immer davon aus, wenn ich das mache und wenn die Frau keine Beschwerden hat, dann hat auch das Kind keine Beschwerden, also dass man es so sanft macht. Aber die Erfolgsquote ist eben wirklich nicht riesig. Es ist immer wieder die Erfahrung, dass die Babys dann einfach gerne in dieser Lage bleiben. Und es ist für eine vaginale Geburt aus Steißlage auch überhaupt kein negatives prognostisches Zeichen. Also wenn eine Wendung nicht gelingt, heißt es überhaupt nicht, dass es dann eine komplizierte vaginale Geburt gäbe.
Danke, Werner.
Sehr gerne.
Es gibt übrigens auch eine Episode zum Thema natürliche Geburt und wenn die Geburt anders verläuft als geplant. Diese Episode findet ihr, seht ihr und hört ihr auch aus Video oder aus Podcast auf YouTube, Spotify, Apple Podcasts, dort wo deine Podcast ist und natürlich auf geburtundfamilie.ch. Natürlich, weiblich, möglich. Das ist eine Produktion von der Podcast-Schmiede für Praxis Geburt und Familie zu Aarau.